Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seitenweise Glück. Wir grüßen euch aus dem Studio, denn hier sitzen wir wieder und besprechen gleich zwei Bücher. Aber erst einmal, hallo liebe Dörte.
Hallo liebe Hella, ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch, mit dir diese beiden Bücher zu besprechen, denn ich finde alleine schon die Titel von beiden Büchern wirklich komisch und eins der beiden Bücher ist auch wirklich sehr komisch.
Genau, und bevor jetzt hier die Spannung steigt, lösen wir mal auf. Wir besprechen heute von Paula Irmschler den Roman Alles immer wegen damals.
Und Wenn ich nicht Urlaub mache, macht es jemand anderes von Julia Becker. Julia Beckers Roman ist vor ein paar Tagen erst erschienen, Paula Irmschler schon im April.
Genau, und Paula Irmschler bei DTV, Julia Becker bei Rowohlt. Und Hella, das sind beides junge Autorinnen, deswegen passen zumindest dort, was die Autorinnen angeht, die Bücher finde ich gut zusammen. Es sind beides Autorinnen, die aus der Comedy kommen, die fürs Fernsehen auch schon geschrieben und getextet haben. Julia Becker hat auch einen Podcast.
Die Drinis.
Genau, also hört da mal rein, ich höre den gerne.
Ich habe tatsächlich noch nie da reingehört.
Ja, dann wird es jetzt mal Zeit, Hella.
Ich kenne aber Julia Becker zum Beispiel aus der Karin Kebekus Show, wo sie auch mitschreibt und auch schon Sketche gemacht hat. Also sie ist keine Unbekannte für mich.
Und es sind auch beides der zweite Bücher von den Autorinnen.
Genau.
Paula Irmschler hat schon Superbusen geschrieben.
Ja, habe ich gelesen. Hast du es auch gelesen?
Nein.
Guck, siehst du, da habe ich jetzt einen Vorteil.
Ah, okay. Und Julia Becker, das erste war Das Leben ist eines der härtesten. Hast du das gelesen?
Nee.
Ach, interessant. Okay.
Hast du das gelesen?
Nein, das waren beides für mich neue Autorinnen und Neuentdeckungen, muss ich sagen.
Ah, super.
Und damit ihr wisst, worüber wir jetzt auch gerade uns Gedanken machen, hier eine kurze Zusammenfassung des Buches Alles immer wegen damals von Paula Irmschler. Carla lebt in Köln. Sie wird bald 30 und, naja, ich würde mal sagen, in ihrem Leben läuft nicht alles so, wie sie es sich wünscht. Sie hat ein paar Mal versucht zu finden, was ihr beruflich Spaß macht. Das hat nicht so richtig gut geklappt. Jetzt macht sie gerade eine Ausbildung zur Mediengestalterin auf einer Schule. Sie verdient sich mit gelegentlichen Grafikjobs was dazu. Sie lebt zur Untermiete in der kleinen Wohnung ihres guten Freundes Luca. Der ist gerade für ein Praktikum woanders und sie ist da quasi allein in dieser Zwei-Zimmer-Wohnung, fühlt sich da aber auch nicht so richtig heimelig, weil sie ständig Angst hat, dass der Vermieter kommt und sie rauswirft, weil der weiß nichts von der Untermietevereinbarung, die sie und Luca da haben. Sie ist verliebt, sehr verliebt in ihre Freundin Natalie. Natalie lebt allerdings auch in einer anderen Stadt und nicht wie Carla in Köln. Das heißt, hier ist auch nicht so klar, ob und wie die beiden dann auch es schaffen, ihre Beziehung über die Fernbeziehung hinauszuheben, was zumindest Carla sich sehr wünschen würde. Und auch Carlas Mutter Gerda weiß gerade nicht so richtig, wo sie steht im Leben. Gerade ist ihre langjährige Beziehung in die Brüche gegangen. Sie lebt in Leipzig, wo sie auch aufgewachsen ist und ihre vier Kinder großgezogen hat. Carla und außerdem sind dann noch in der Familie Sonntag Mascha, Fritz und Frieda. Und vor allen Dingen zu Carla hat Gerda ein bisschen den Kontakt verloren. Die zwei melden sich nicht mehr beieinander. Carla hat sich da zurückgezogen und den Kontakt abgebrochen. Und jetzt versucht also die große Schwester Mascha, die beiden wieder zusammenzubringen, Mutter und Tochter, indem sie für sie ein Überraschungswochenende in Hamburg plant. Es soll zu König der Löwen gehen, dem Musical. Gerda und Carla stolpern da beide etwas hinein, wie wir erfahren. Aber sie lassen sich drauf ein und treffen sich also in Hamburg. Ja, und was dann zwischen diesen beiden Frauen, Mutter und Tochter, passiert, das bleibt spannend. So ging es mir zumindest, Hella. Ich habe damit gefiebert. Wie ging es dir?
Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, will ich, dass die beiden nach Hamburg fahren oder will ich nicht,
weil
dass
du nicht
sie nach
wusstest?
Hamburg fahren? Weil ich wirklich nicht wusste, wie wird das, wenn die beiden aufeinander treffen, tatsächlich. Weil man ja schon gemerkt hat, Carla hat überhaupt gar keine Lust darauf. Sie wird so ein bisschen gezwungen, verpasst es dann aber irgendwie abzusagen oder einen Grund vorzuschieben, warum sie nicht kommen kann. Und Gerda wusste ich immer nicht so richtig zu packen, tatsächlich.
Ja.
Also zwischendurch habe ich sie als eine Frau wahrgenommen, der es eigentlich so ein bisschen egal ist, was ihre Kinder mittlerweile machen, weil sie ist ja jetzt quasi erwachsen, natürlich schon lange, aber sie lebt jetzt so ihre Unabhängigkeit und will verreisen, sie geht an die Uni und macht, belegt so ein paar Kurse und Vorlesungen und sie ist ja, sie ist im Grunde frei. Also sie hat keine Verpflichtungen mehr, auch ihren Kindern gegenüber. Und auf der anderen Seite macht sie sich wahnsinnig viele Gedanken auch und will irgendwie auch natürlich teilnehmen am Leben ihrer Kinder. Und mir war immer nicht so ganz klar, in welche Richtung, also welche Seite überwiegt bei Gerda.
Ich finde das ganz interessant, dass du das sagst, weil obwohl die Struktur ja relativ ausgewogen ist. Also klar, wir lernen Carla zuerst kennen und irgendwie ist das schon auch so, dass das ein bisschen gelernt ist, dass dann die Figur, die als erstes prominent auftritt in Büchern, dann halt auch die Protagonistin ist. Und mit Carla steigen wir ein in den Roman und danach wechseln sich die Perspektiven ab. Ne? Also wir haben immer eine Innensicht und die Kapitel sind durchnummeriert und Kapitel 1 ist Carla und wir tauchen in ihr Leben ein, in ihre Gedanken, in ihre Gefühle. Kapitel 2 dann wieder Gerda. Und ich meine, das ist so relativ ausgewogen von den Seiten her. Und trotzdem ging es mir auch so, dass ich das Gefühl hatte, Carla kenne ich besser.
Mhm.
Ja, und kann ich, wie du meinst, kann ich besser greifen, kann ich besser fassen? Und ich weiß gar nicht richtig warum, aber vielleicht ist das auch so eine Art von Ambiguität, auch was die Figur Gerda angeht, dass sie vielleicht selber gar nicht richtig weiß, welche Mutterrolle möchte ich jetzt hier eigentlich einnehmen, welche möchte ich erfüllen, an welche Maßstäbe setze ich da an mich selbst als Mutter auch, oder? Vielleicht sucht sie das, hat sie das selbst noch ein bisschen gesucht.
Oder will sie vielleicht eigentlich eher Freundin sein als Mutter? Das habe ich auch zwischendurch gedacht.
Ja.
Könnte auch sein.
Ja, kann man sich vorstellen. Ne? Und dann ist aber wiederum die Frage, möchte das Carla so? Und ich glaube aber, auf der anderen Seite weiß Carla auch nicht so richtig, was sie sich von ihrer Mutter wünscht und was sie da erwartet. Und so richtig, warum sie den Kontakt so abgebrochen hat, erfährt man ja eigentlich auch nicht. Ich glaube noch nicht mal, dass es jetzt irgendein großer Streit war oder ein Event oder sowas. Vielleicht sind die sich so entwachsen, ne? Und diesen Schritt zum Wiederkontakt aufnehmen hat keine von ihnen geschafft.
So habe ich das tatsächlich auch gelesen. Dass es eigentlich, es gab gar nicht so einen Initialmoment, wo dann klar war, jetzt reden wir einfach nicht mehr miteinander, sondern Carla ist halt irgendwann nach Köln gezogen, auch wegen der Liebe, nicht zu Natalie, weil Natalie lebt ja jetzt auch in Leipzig, aber sie ist wegen einer Liebe nach Köln gezogen und struggelt da unglaublich. Also sie bringt ja auch eigentlich nichts zu Ende von dem, was sie anfängt. Sie ist jetzt auch gerade in der Ausbildung und eigentlich hat sie darauf auch keinen Bock mehr, geht auch nicht mehr so richtig hin, hat dann im Grunde das Glück in Anführungsstrichen, dass dann irgendwann die Pandemie kommt und es dann eigentlich auch egal ist, wer da auftaucht oder nicht und man auch gar nicht auftauchen darf zwischendurch. Ja, und sie struggelt auch, ne? Tatsächlich total.
Ja, sie hat auch wirklich richtig ein bisschen Probleme mit ihrem Alltag, ne? Ich glaube, sie hat so eine Art, so ein paar Zwänge entwickelt, so habe ich das gelesen, mit Aufräumen und dass alles an seiner Stelle stehen muss und so und ist da sehr so ein bisschen, ja, auch unter Druck so. Das hat mir zwischendurch, habe ich gedacht, ach Mann, die wollte man irgendwie mal in den Arm nehmen, finde ich, oder?
Es klingt jetzt irgendwie alles so ein bisschen düster, was wir hier über dieses Buch erzählen.
Nee, ja.
Ist es ja nicht.
Eigentlich
so.
Nicht. Nee. Und eigentlich schwingt auch immer so ein ganz feiner, schöner Humor mit auf so eine ganz, ich weiß auch nicht, so intelligente, sehr reflektierte Art und Weise, aber von beiden Frauen. Also vor allen Dingen Carla, die dann auch so ein bisschen Ausflüge macht, so wie ihre Generation so ist und auch sowas dann so an Generationsclash kommt, wenn die beiden sich dann letztendlich treffen auch. Finde ich alles spannend und nee, düster habe ich es nicht empfunden, nein.
Es gab auch zwischendurch so ein paar Referenzen zu meiner eigenen Jugend. Also zum Beispiel erzählt Carla dann ja irgendwann auch, dass Mascha,
ja,
ihre Schwester Mascha, bei Popstars teilgenommen hat.
So witzig.
Und da musste ich natürlich direkt an Detlef D. Soest denken.
Total. Und auch was sie da erzählt, ne, das war genau der Blick auf diese Fernsehsendung da und die Zeit, in der man, wann kam es immer, donnerstags um 20 Uhr?
Das kann gut sein.
Ja, also es gibt durchaus wirklich ganz viele humorige und auch sehr schöne Szenen.
Ja.
Also düster ist es nicht, das würde ich nicht sagen.
Die Geschichte hat schon eine Schwere, weil man natürlich mitbekommt, dass es Carla in ihrer Lebenssituation nicht gut geht. Zu Gerda wollte ich noch sagen, ich finde, nach hinten raus wird sie einem so ein bisschen nahbarer, weil man dann sie mehr fassen kann. Auch das liegt auch daran, dass sie und Carla dann ja aufeinandertreffen und wie sich das dann so entwickelt. Also da muss ich sagen, ich bin rausgegangen mit einem ganz guten Gefühl aus
ich
dem
auch.
Buch.
Weil die auch im Zusammenspiel nochmal eine ganz andere Tiefe bekommen und ganz andere Seiten zeigen. Das fand ich total spannend, weil man wird eigentlich so auf diesen Moment hingeführt als Leserin, wann die sich dann treffen. Und ich habe mal nachgeschaut, es ist relativ spät erst soweit. Also wir lernen vorher im Wechsel Carla und Gerda kennen und erst im Kapitel 21, das ist auf Seite 168, treffen sie sich zum ersten Mal und zwar am Hamburger Hauptbahnhof. Und ich habe mich, um ehrlich zu sein, so gefreut auf diesen Seiten, weil ich wieder gemerkt habe, wie doll ich es mag, wenn ich in Büchern überraschend an Orte gebracht werde in diese Erzählung, die ich schon kenne. Das war der Franz-Brötchen-Laden am Hamburger Hauptbahnhof, den, glaube ich, jeder kennt, der öfter mal in Hamburg ankommt oder abfährt.
Hast du schon mal da ein Franz-Brötchen gegessen, ja, gekauft?
Ich habe sie auch schon als Souvenirs mitgenommen in den Süden, wo es keine Franz-Brötchen gibt.
Ach. Guck an.
Ja, ja, und ich konnte mir total gut vorstellen, wo sie so aufeinandertreffen und dann die Diskussion über einen Kauf eines Franzbrötchens und sowas gehört auch mit zur Handlung dazu und ich fand das richtig toll, mir hat das Spaß gemacht. Geht dir das auch so?
Ich mag das auch. Ich mag das auch, weil das natürlich eine ganz andere Form von Vorstellung dann immer ist. Also da setzt ja im Grunde dann die Fantasie aus und die Realität setzt ein im Grunde, ne? Also ja, weil das muss ich mir nicht selber vorstellen, das weiß ich, wie das ist. Und dann hat ein Buch auch nochmal eine ganz andere Dynamik irgendwie. Also dann sehe ich richtig, die Protagonistin läuft jetzt also von diesem Franz-Brötchen-Laden dann, ich weiß gar nicht, wo sie dann hingelaufen ist, aber sagen wir mal, sie geht dann raus und dann ist sie auf der Spitaler Straße oder so. Das weiß man dann halt einfach ganz genau. Während würde das Buch jetzt in Leipzig so spielen, dass sie sich da treffen, wäre ich halt lost und müsste mir das alles selber so ein bisschen zusammenreimen tatsächlich. Ich fand auch, um nochmal bei den Franz-Brötchen zu bleiben.
Mhm. Lecker übrigens.
Franzbrötchen sind für alle, die vielleicht zuhören und noch nie ein Franzbrötchen gegessen haben, es sind im Grunde, ich hoffe jetzt, man verhaut mich jetzt nicht dafür, es ist im Grunde so eine Art Croissant mit Zimt.
Ja, aber eine andere Art von Teig, ne? Oder? Kein,
ja,
Blätterteig?
Nee, aber ich finde das, also von der Fettigkeit.
Ja, das stimmt.
Es ist, ich bin lecker. Ja, ich gebe zu, ich mag die nicht so gerne. Also ich würde es jetzt essen, wenn mich jemand zwingen würde, aber ich bin kein großer Franzbrötchen-Fan.
Oh, doch, wenn die gut gemacht sind und dann gibt es da bei dem Stand auch noch so ganz viele verschiedene, so mit Streuseln und Schoko drauf. Okay,
und,
okay.
Aber da nochmal ganz kurz, da wurde das auch so ein bisschen deutlich in dieser Szene, dass dieses Mutter-Tochter-Verhältnis und auch dieses so ein bisschen angekratzte Mutter-Tochter-Verhältnis, weil Carla dann sich für das süßeste Franzbrötchen entscheidet, was es vermeintlich da gibt, weil sie im Grunde auch davon ausgeht, dass die Mutter dann sagt, ach, das musste das jetzt sein.
Ja.
Und ich glaube, sowas kennt man natürlich aus vielleicht so Eltern-Kinder-Situationen. Ne?
Das fand ich auch ganz fein und auf den Punkt beschrieben von Paula Oehmschler. Also dieses Mutter-Tochter-Verhältnis und was da manchmal so kleine Worte auslösen an Erinnerungen, an Trotzreaktionen, aber auch an Rührung und an Liebe wiederum. Das fand ich ganz, ganz schön. Und was ich bei den beiden so festgestellt habe, ist, wie doll auch Sprache sozusagen Heimat ist und auch Familienheimat sein kann, weil sie beide so, ne, Begriffe benutzt haben aus der Heimat, weiß ich nicht, so klassische Sachen, die man vielleicht manchmal auch hinter sich lassen möchte, wenn man woanders hingeht. Weißt du, was ich meine? Also dann so lokal eingefärbte Wörter, sehr umgangssprachlich so, zum Beispiel schreibt sie an einer Stelle, ja, sie muss sich erstmal ausmehren und sowas, ne? Also wirklich so Sachen, wo man denkt, ja, da treffen die sich wieder in dieser Sprache und das fand ich schön.
Das geht mir auch so. Also ich habe auch Wörter aus meiner Heimat, die ich schon benutzt habe, wo mich dann andere angeguckt haben und gesagt so, was sagst du da? Was bedeutet das? Weil ich das, weiß nicht, es gibt einem irgendwie gleich so ein schönes Gefühl, auch die Sprache von zu Hause zu verwenden.
Ja, oder dass die Mutter sagt, ah, ich hatte Knast, ich bin schon mal in den Frühstücksraum gegangen und so. Also was einfach so schön ist und einfach schon allein durch das Benutzen und durch eine Wärme hervorgerufen, ja, hat, finde ich.
Ich mag übrigens das Wort Knast vor Hunger überhaupt gar nicht. Ich finde das schwer, dass da plötzlich wird so die Nahrungsaufnahme so gefährlich irgendwie.
So hast du Hunger, Hella? Wir sind heute viel beim Thema Essen. Franzbrötchen. Oh, jetzt habe ich auch Knast auf Franzbrötchen. Und noch eine zweite Sache ist mir bei dem Buch aufgefallen, die ich gerne nochmal ansprechen wollte. Und zwar ist das die Tatsache Wahlfamilie. Weil ich finde, es ist ein Plädoyer für Familie. Ganz doll, weil man irgendwie trotz all der Differenzen und trotz des auch ein bisschen auseinandergedriftet Seins dieser Familie, man merkt das ja auch bei der Beziehung der Geschwister untereinander und der Mutter zu den Geschwistern, dass da viel einfach passiert und auch schon viel passiert ist. Und es geht aber auch darum, wie sehr man sich eine Familie wählen kann, die sogenannte Chosen Family, über die viele auch sprechen, und Familie in Freunden auch finden kann. Und ich finde da Carlas Reise, ohne jetzt das zu spoilern, aber zeigt auch ganz doll, wie das gelingt einfach und wie das auch wichtig ist und genauso wichtig sein kann und werden kann, wie die Blutsfamilie, nee, wie sagt man denn, Kernfamilie?
Ja, also ja, für die Verwandten.
Ja, für die Familie, mit der man blutsverwandt, ja, ist quasi.
Hm. Ja, das stimmt. Also du sprichst ja Luca an. Ja, den Freund, genau, bei dem sie dann auch unterkommt.
Ja.
Ja, Genau. Bei dem auch diverse Menschen schon gewohnt haben und da immer noch angemeldet sind. Und
ja, fand ich auch lustig. Aber komm, das kennt ja auch, kennt man doch auch aus jedem WG-Zimmer, ja, oder nicht? Klar. Dass da Post dann kommt von Leuten.
Die schon ewig ja. da gar nicht mehr wohnen, aber immer noch gemeldet sind. Wollen wir zum zweiten Buch springen?
Ja.
Zu dem Buch von Julia Becker, Wenn ich nicht Urlaub mache, macht es jemand anderes.
Und bevor wir springen, springen wir einmal kurz rein in die Werbung. Die könnte jetzt hier nämlich kommen.
Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei. Und ich erzähle einmal kurz, worum es in dem Buch von Julia Becker geht. Es sei vorweg gesagt, es ist keine zusammenhängende Geschichte. Es ist also kein klassischer Roman, sondern sie erzählt aus ihrem Alltag. Und es sind im Grunde kleine Kurzgeschichten, wenn man so möchte. Zwischendurch auch ein paar Selbsttests, ein Songtext. Aber ich versuche es mal.
Und Hella, erinnere mich dran, wenn du fertig bist mit deiner Zusammenfassung, dann würde ich gerne direkt zum Stichwort Ihr Alltag kurz was sagen und mit dir diskutieren, okay? Aber fass erst mal zusammen.
Es soll ein rauschendes Fest werden. Elektrisierend, effektreich, wie eine DJ Bobo-Show. Mit viel Trockeneisnebel und bunten Strobolichtern. Am Eingang gibt's ein Festivalbändchen, das natürlich zu eng ist, das kennen wir alle. Und überall gratis Tequila-Bier. Und wer dabei ist, soll bitte Fotos in einer Fotobox machen. Julia Becker, Podcasterin, Autorin und Comedian, liebt es, ihre eigene Beerdigung zu planen. Und davon erzählt sie im Detail in ihrem Buch »Wenn ich nicht Urlaub mache, macht es jemand anderes«. Sie erzählt außerdem zum Beispiel über die Nacht, als sie im Mediamarkt eingeschlossen wurde, weil sie Noise-Canceling-Kopfhörer trug und einfach nicht gehört hat, dass der Laden schließt. Oder ihr Versuch, als Privatdetektivin eine neue Karriere zu starten. Und dazwischen gibt's, wie ich schon angesprochen habe, Selbsttests wie »Bin ich ein Vampir?« oder auch Horoskope, ein Songtext über die Nacht als Barista. Also eine ganze Sammlung an, wie der Verlag es auch angekündigt hat, alltäglichen Herausforderungen, eine Aneinanderreihung von Absurditäten. Und ich muss sagen, das ist es.
Ja, ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, aber Hella und ich grinsen uns hier gerade die ganze Zeit schon groß an über unsere Mikrofone, weil auch während du das erzählst, muss ich in diese ganzen lustigen Situationen und Beschreibungen denken, die da in diesem Buch auf einen warten. Und du hast gerade schon gesagt, das ist jetzt kein zusammenhängender Roman. Ich würde gerne zu Beginn einmal kurz das Genre mit dir besprechen. Also ich hatte eher das Gefühl, das ist so eine Art Stand-up-Comedy-Show in Buchform. Also ich konnte mir so richtig vorstellen, wie Julia Becker auf der Bühne steht und diese Sachen erzählt. Und genau das ist es ja, das ist ja eher ein alter Ego, oder? Also das ist, das hat sie jetzt ja nicht selber alles erlebt.
Ich hoffe es für sie.
Ja, ja, ja. Aber sozusagen, also ne, diese Überhöhung von Situationen. Neulich habe ich übrigens und dann kommt was Lustiges so ein bisschen, oder?
Ich glaube aber, oder ich kann mir vorstellen, dass es eine Mischung ist. Weil da sind ja auch so ein paar Sachen in ihrem Buch und ich werde gleich auf eine eingehen, die man selber vielleicht kennt, so Alltagsmomente, die sie dann ausgeschmückt hat und die halt nicht so ganz absurd sind, die sie vielleicht so ein bisschen überhöht erzählt hat, aber in der wir uns alle vielleicht wiederfinden können. Also damit meine ich nicht die Nacht bei Mediamarkt, wo sie dann ja am Ende mit so einem Scooter in einem Rolltor hängen bleibt. Das wünsche ich ihr, ist nicht passiert. Wobei wir uns doch alle schon mal gewünscht haben, in irgendeinem Laden, vorzugsweise wahrscheinlich Ikea, eingeschlossen zu werden und da die Nacht zu verbringen, mal gucken, was so passiert. Also würde ich jetzt im Mediamarkt vielleicht nicht mir wünschen, aber ich glaube, bei Ikea, da gibt's Schlimmeres.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube schon auch, genau das ist, finde ich, auch der große Charme an diesem Buch, dass diese wirklich absurden und sehr komischen und witzigen und lustigen Situationen, die da entstehen, entstehen aus Dingen heraus, die man selbst kennt. Also und ich glaube zum Beispiel sowas wie, finde ich auch eine ganz spannende Beobachtung, wie sie dazu kommt, dass sie da in Elektrofachhandel eingeschlossen wird, ist ja sozusagen die Tatsache, dass sie Shoppen und Bummeln so anstrengend findet, dass sie immer wieder so Ruheoasen braucht, wo sie sich versteckt, manchmal auch für ein paar Stunden. So und zum Beispiel das Butlers, die zweite Etage, ist ein guter Platz dafür, gibt sie auch gleich Tipps. Oder halt aber irgendeine Ecke im Mediamarkt oder im Saturn oder was für ein Elektrofachhandel auch immer, wo man gut mal ein bisschen rumchillen kann.
Ja.
Und dann geht es halt weiter und dann steigert sie es halt, ne, so comedy-mäßig. Aber ich glaube schon, dass man sich in Situationen, zumindest in Ausgangssituationen, wiedererkennt.
Ja.
Manchmal.
Mhm. Hast du eine Lieblingsgeschichte?
Also ich fand die, Tod heißt die, glaube ich, die Kapitel haben immer auch immer ein Schlagwort sozusagen, um das es dann da geht. Und die fand ich lustig, weil sie sich da auch über sehr viele Seiten hinweg Gedanken darüber macht, was man denn alles machen würde, wenn man unsterblich wäre und wie viel Zeit man dann hätte. Und sie erklärt aber auch, warum sie es nicht möchte, überlegt aber vorher,
was sie dann alles machen möchte. Unter anderem fallen dann so Sätze wie, vielleicht würde sie auch so lange einen Hermann züchten und weiter verschenken. Für alle, die es nicht wissen, das ist dieser Hefekuchen, den früher irgendwie, wo man immer Teile bekommt und den dann backt und weiter. Und also ja, auch ein Trend unserer Kindheit ein bisschen, oder Hella? Und anscheinend auch Julia Beckers Kindheit. Bis Taylor Swift ein Stück davon bekommt und einen Song darüber schreibt und das hinzustellen, da musste ich einfach wirklich laut lachen. Und das macht Spaß, einfach hat Spaß gemacht.
Da habe ich gedacht, jetzt schreibt sie mir aus der Seele, ne?
Okay.
Sandwich Maker.
Ja, stimmt.
Hattest du auch mal einen Sandwich Maker?
Ja, und genau den Effekt hat das ja wirklich, ne? Was, also, erzähl du mal.
Also sie schreibt über Sandwich Maker, also dass sie auch ein ungesundes Verhältnis zu Sandwich Maker hat. Ungesund, das ist ein bisschen überhöht. Also aber auf jeden Fall ist ja das Problem mit Sandwich Makern und alle, die vielleicht auch einmal einen besaßen, also ich habe keinen mehr, aber die vielleicht ihn auch immer noch besitzen, wissen ja, das schmeckt wahnsinnig gut, die Kill-Sandwiches daraus, aber das zu reinigen ist ja wohl Pain.
Indie.
Ohne Ende. Und sie erzählt eben auch von ihrer, wie sie sagt, ich zitiere, toxischen On-Off-Beziehung, von der man nicht richtig loskommt. Die Zeit mit einem Sandwich-Maker ist extrem exzessiv. 2 Wochen lang makt man alles zu einem Sandwich, was man finden kann. Es fängt harmlos an mit Käse und Schinken. Dann gewinnt man an Selbstvertrauen und wird experimentierfreudig. Zucchini und Feta, Banane und Nutella, Hubba Bubba und Altbatterien. Gut, da merkt man, es ist schon wieder ein bisschen überzogen. Aber im Grunde hat sie ja recht. So. Ja. Und was ist das Problem? Man muss das Ding auch reinigen. Dieser Käse läuft überall an den Seiten raus. Und das ist wirklich der Horror bei den Sandwich-Makern. Irgendwann hat man die Schnauze voll, packt das Ding in die Ecke. Und nach einer Weile, bei Julia Becker dauert es ein Jahr, findet man das Ding wieder, hat total vergessen, warum man das eigentlich in die Ecke geschleudert hat und denkt sich, geil, Sandwich-Maker, los geht's.
Geht schon
und
wieder los.
Ist ein Kreislauf tatsächlich. Ja. Aber ich besitze zwar keinen mehr, aber hier mein Pro-Tipp für Sandwich-Maker. Backpapier. Backpapier, dazwischen brauchst du das Ding nicht einfetten, brauchst es auch nur einmal abwischen. Es kostet nichts, es ölt nichts. Backpapier dazwischen legen.
Und wird genauso gut, oder?
Und wird
was?
Genauso gut. Also, liebe Julia Becker, falls du das jetzt hörst, benutzt das nächste Mal einfach Backpapier, dann hast du das Problem nicht.
Ja, aber es ist lustig, wir haben gerade beide unser Handy gezückt und haben uns bereit gemacht, Stellen vorzulesen, die uns besonders gut gefallen haben. Genau so ein Buch war das für mich. Ich habe das im Urlaub gelesen und es hat mir echt viel Freude gemacht und es waren viele Stellen dabei, wo ich einfach mal demjenigen, der daneben mir liegt und liest, einfach mal ein paar Stellen vorgelesen habe und dann hat man zusammen gelacht, weil sie einfach wirklich so herrlich aufeinander aufbauen und sich immer steigern. Ich hatte zum Beispiel die und das war auch, da ging es um Sandwichmaker, ging es auch in der Nacht im Elektro. Ja, und da sagt sie zum Beispiel auch, dass der Elektrofachhandel eigentlich das Beste ist, wo man sich einschließen lassen kann, weil das ein Ort der Body Positivity ist und weil hier ja wohl niemand mitleidig angeguckt wird, wenn man fragt, ob es den Mehrfachstecker auch eine Größe größer gibt und so.
Ist das auch, wahrscheinlich ist das auch der Text, wo sie von einer großen Kleiderkette spricht, bei dem einem noch nicht mal der Schal passt.
Ja, pass auf, ich zitiere. Dem Modegeschäft für alle, die schon mal wissen wollten, wie es sich anfühlt, wenn einem nicht mal ein Schal passt.
Ja, das ist auch sowas, was ich direkt so an Freundinnen geschickt habe.
Ja.
Also, I feel you.
Oder? Ja. Also, und das sind einfach, dieses Buch ist voller solcher Stellen. Ja.
Aber ich finde, es ist an manchen Stellen, wird es auch wirklich gesellschaftsrelevant. Mhm. Zum Beispiel, als sie über die Situation von Therapieplätzen in Deutschland spricht.
Ja.
Wie schwierig das ist und dass man im Grunde irgendwann auch nimmt, was man bekommt und dann wieder warten muss und so weiter. Und das, finde ich, hat mir auch total gut gefallen. Und das ist ja im Grunde auch das, was auf Comedy-Bühnen passiert. Dass ein gesellschaftliches Problem überhöht wird oder aus einer satirischen, ironischen, humorvollen Perspektive betrachtet wird. Aber da steckt ja ein Kern da drin. Und das hat mir gut gefallen, dass sie das auch gemacht hat.
Auf jeden Fall. Und ich finde, da kann man auch wieder den Bogen zu Paula Irmschler, finde ich, ein bisschen spannen, weil das gefühlt habe ich hier das Gefühl, das sind 2 Autorinnen, die so eine Generationsstimme auch sind. Ne? Die sind ähnlich alt, die beiden. Und so ein bisschen hat man das Gefühl, man taucht mit beiden Büchern auch in diese Generation ein und ab und hört ihnen zu. Ne? Und das mal auf eine Romanart erzählt und dann wieder auf eine Comedyart erzählt. Aber da, finde ich, ähneln sich die Stimmen der beiden Romane, der beiden Bücher auch, oder?
Das stimmt, da hast du total recht. Also sie sind beide so Mitte 30. Es gab eine Stelle im Buch, da war ich ein bisschen traurig.
Okay.
Und zwar, dass ich nicht in der Nähe vom Haribo-Werk wohne.
Oh, so witzig, Hella. Und das, ich bin in dieses Rabbit Hole gefallen, aber volle Kanne. Und ich so, das gibt's doch nicht. Was?
Das gibt's wirklich.
Ja, ich hab gesehen.
Also, ja. Ich habe auch gedacht so, oh, was für eine coole Idee, das wird es sicher nicht geben. Dann habe ich das nachgeguckt bei Haribo.
Ja.
Und tatsächlich stimmt das. Es gibt eine, darüber schreibt Rebecca, dass sie daran teilnehmen möchte. Es gibt eine Haribo-Kastanien-Aktion. Da kann man Kastanien und Eicheln sammeln. Und für 10 Kilo Kastanien, die man an einem bestimmten Tag aber nur persönlich vor Ort beim Haribo-Werk abgibt, gibt es 1 Kilo Haribo für 5 Kilo Eicheln, 1 Kilo Haribo. Und das ist Futtermittel für Tiere. Dieses Jahr wurde das zur Energiegewinnung benutzt, weil es da Probleme gab. Da gab es, oh Gott, ich habe es vergessen. Das haben sie dieses Jahr haben die das anders gemacht, weil...
Wegen einer Tierkrankheit.
Genau, ja. Und haben daraus dann eben Energie gewonnen.
Und es gespendet, glaube
genau.
ich. Genau. Ne? Ja. Und den Gewinn
also,
gespendet.
Also eine super Aktion. Und ich habe mich dann gefragt, wie viel sind eigentlich 10 Kilo Kastanien, wie viel muss man da sammeln?
Mhm.
Wie viel Kilo Kastanien bringt ein großer Kastanienbaum?
Und sieht man das im Naturbild rund um das Haribo-Werk? Sind irgendwann Kastanien knapp?
Ja, genau. Und vor allen Dingen, man muss ja im Grunde am besten einen Tag, bevor man sie abgibt, sammeln, weil die schrumpfen ja auch irgendwann, dann verliert man ja Gramm.
Ach Mensch, Hella,
das
du bist
eine
ja
ganze,
aber schon.
Ich bin da auch total eingetaucht. Das Einzige, man kann sich nicht aussuchen, welche Haribo man bekommt.
Ach so ist
also
das.
Also ja, da gibt es kein Mitspracherecht.
Das wollte ich gerade sagen, Hella, Podcast-Ausflug.
Ja.
Zum Haribo-Werk.
Oh, es ist ein bisschen weit. Aber weißt du, das mag ich so, dass man einfach auch so vieles Neues in Büchern erfährt. Weil ich möchte wetten, dass 50% unserer ZuhörerInnen nichts davon wussten.
Das mehr, oder? Ich hatte davon noch nie gehört. Fand's richtig lustig, als ich mein Handy genommen dachte, gibt's das wirklich?
Ja, und vor allem
gut, dann siehst du diese Seite und dann war auch noch ganz oben so ein Pop-up dieses Jahr.
Genau.
So, weißt du, so, und ich so, hey.
Es war gerade erst, wir haben es verpasst. Mist. Ja, aber vielleicht nächstes Jahr? Ich meine, das lohnt sich doch vielleicht.
Ja, okay.
Wir müssen, pass auf, folgendermaßen müssen wir das machen. Wir müssen gucken, wo ist ein Kastanienbaum ums Haribo-Werk? Weil stell dir mal vor, du musst auch nicht ganze Kilo Kastanien dahin karren. Weil der Parkplatz ist ein bisschen entfernt. Das schreiben sie auch. Der Parkplatz, wo man parkt, ist ein bisschen entfernt bei der Kastanienabgabestelle.
Und man soll gutes Fahrzeug mitbringen, zum Beispiel einen Bollerwagen, um die Kastanien zu bringen. Oh, Hella, nee, weißt du, was wir vor allen Dingen machen müssen? Das nächste Mal vor Aufnahme frühstücken. Was für kulinarische Abzweigungen nehmen wir denn hier? Franzbrötchen? Haribo.
Vielleicht abschließend zu dieser Haribo-Aktion. Was ist dein Lieblings-Haribo?
Ich mag am liebsten die Lakritz-Sandwiches in dem, wie heißen die?
Wo Colorado. Alle immer,
ja, in Colorado, genau.
Echt? Die lasse ich immer übrig. Die schmeckt noch gar nicht.
Ja, die mag ich gerne.
Okay.
Und du?
Die Cola-Flaschen.
Ah, okay.
Ja.
Nee, in der Tat. Okay. Wir schweifen
gut,
ab.
Wir schweifen
aber
ab.
Aber das finde ich einfach ne, so schön, dass man in dieses Buch so eintaucht und eigentlich mit wirklich guter Laune wieder auftaucht. Und ich finde, es ist ein Buch perfekt für diese Jahreszeit. Danke, Julia Becker, weil es einfach gute Laune macht, wie man vielleicht auch an uns merkt gerade.
Ja, und ich finde, das ist ein super Buch, was man verschenken kann.
Ja, gut. So, liebe Hella, was wir aber vor dem Verschenken in jeder Folge unseres Podcastes machen, ist uns eine Vergleichsfrage zu den beiden Büchern stellen. Liebe Hella, ich bin auf deine gespannt.
Und zwar haben wir vorhin schon ganz am Anfang gesagt, Paula Ehmschler hat schon ein Buch geschrieben, Superbusen, und Julia Becker hat auch schon ein Buch geschrieben, Das Leben ist eines der härtesten. Du hast ja beide noch nicht gelesen, die Vorgängerromane oder die Debütromane. Jetzt, nachdem du, wenn ich nicht Urlaub mache, macht es jemand anders und alles immer wegen damals gelesen hast, du musst dich jetzt entscheiden, welches Erstlingswerk von den beiden würdest du jetzt lesen?
Also ich habe die Bücher für den Podcast in der Reihenfolge erst Paula Irmschler, dann Julia Becker gelesen. Ich fand, das war eine sehr gute Reihenfolge, deswegen würde ich genau damit jetzt weitermachen. Als nächstes wieder Paula Irmschler lesen, zurück zu ihrem Roman Superbusen und danach dann Das Leben ist eines der härtesten von Julia Becker, weil ich finde, die zwei Autoren passen irgendwie gut zusammen und in genau der Reihenfolge würde ich beide Bücher nochmal lesen. Meine Vergleichsfrage an dich, liebe Hella. Wir lernen jetzt ja auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen, aber jeweils eigentlich eine Protagonistin kennen, ne? Die Ich-Erzählerin bei Julia Becker und die Protagonistin in Alles immer wegen damals. Bei welcher hast du nach dem Lesen das Gefühl, dass du sie besser kennst? Welche Figur?
Ich glaube tatsächlich Carla von Paula Ehmschler, einfach weil wir natürlich bei Julia Becker, auch wenn sie von sich erzählt, gar nicht wissen, was hat sie tatsächlich erlebt und in welcher Form hat sie das erlebt. Und deswegen würde ich sagen, ich kenne Carla jetzt besser, tatsächlich.
Und für alle, die jetzt vielleicht noch weitere Bücher besser kennenlernen wollen, hier kommen unsere Lesetipps.
Lesetipp.
Mein Name ist Daniela Holzbohr. Ich bin die Autorin von Der Zauber des Berges, der wahren Vorgeschichte von Thomas Manns Zauberberg. Darin erzähle ich, wie das Bergdorf Davos zum exklusivsten Kurort Europas wurde. Und um die Elite, um die geht's auch in meinem Buchtipp. Ich empfehle Wives Like Us von Plum Sykes. Es spielt auf dem englischen Land. Es geht um die reichen und schönen Damen und eine junge Amerikanerin bringt alles ordentlich durcheinander. Perfekt für alle, die Adelshochzeiten lieben und eine gute Tasse Tee.
Hallo miteinander, ich bin Isabel Moss, freie Journalistin und Hostin des Podcasts 99:1. Mein Podcast erzählt die Geschichte von Sarah und Thilo, zwei Teenager, die sich ineinander verlieben. Und zunächst scheint auch alles perfekt, aber mit der Zeit entwickelt sich die Beziehung missbräuchlich, emotional wie körperlich. Keine leichte, aber wichtige Kost. Schwierig, aber auch wunderschön ist mein Buchtipp, nicht neu, aber immer aktuell, The Sun and Her Flowers von Ruby Kaur. Ein sehr emotionaler Gedichtband auf Englisch, der die Liebe zu sich selbst und zu anderen in allen Facetten feiert und gefühlvoll dazu motiviert, sich selbst genau so anzunehmen, wie man ist, mit allem, was heute und aus der Vergangenheit dazugehört.
Vielen Dank für die eingesandten Lesetipps. Und wir wollen euch zum Abschluss noch einen Ausblick auf die nächste Folge geben, denn da sprechen wir, und das haben wir jetzt echt lange nicht mehr gemacht, über Thriller.
Es wird wieder spannend. Ich freue mich. Auch das passt irgendwie zur Jahreszeit. Ne? Sind wir deswegen wieder drauf gekommen? So? Es
wahrscheinlich.
Es ist ein bisschen dunkel draußen und so. Also wer Lust hat, mit uns ein bisschen mysteriös und spannend zu werden, der schaltet in 2 Wochen wieder ein, wenn wir sprechen über Nichts ruht für immer. Das ist der neue Thriller von Harlan Coben.
Und Todesspur von Andreas Gruber sind auch beide erst vor kurzem erschienen.
Die Angaben dieser Bücher, genauso wie die Titel, Preise, Verlage, all der Bücher, über die wir in dieser Folge gesprochen haben, findet ihr in den Shownotes.
Ihr könnt uns eine Mail schreiben an buchclub@bildderfrau.de, uns bei Instagram folgen auf dem Account von Bild der Frau.
Und wenn ihr uns gerade angehört habt und euch das gefallen hat, dann lasst uns doch super gerne eine Bewertung da, einen Daumen hoch oder 5 Sterne, darüber freuen wir uns sehr, so doll wie über 1 Kilo Haribo, um ehrlich zu sein.
Ja, unbedingt. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, liebe Deutsche, mit dir über diese beiden Bücher zu diskutieren. Ich lese jetzt weiter, du liest weiter und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Ja, und ich esse jetzt erstmal was, ich habe echt Hunger, Hella.
Erstmal Haribo. Also bis dann. Tschüss.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential, but it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made, and from cotton to zipper, it's made right here in the USA. With timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.
Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object.
Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at SweetTango.com.